SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Hallo zusammen. Findet ihr das auch so verrückt, wie widersprüchlich der Arbeitsmarkt zum Teil ist? Auf der einen Seite Firmen, die so dringend Fachkräfte suchen, dass sie immer dickere Köder auswerfen.
Das merkt man dann bei den Bewerbern. Wenn alles aufgezählt wird, was wir alles mit den Mitarbeitern tun, da kriegen die schon auch mal große Augen.
Ob die Fachkräfte nur Augen machen oder auch anbeißen, erzählt uns diese Personalerin gleich. Ja, und dann gibt's auf der anderen Seite ja Firmen, die top ausgebildete und erfahrene Fachkräfte abstoßen müssen, weil die Geschäfte so schlecht laufen. Auch dort, wo es sehr lange sehr gut lief, werden massenhaft Stellen abgebaut. Mit Glück wird man nicht direkt arbeitslos, sondern wechselt vorübergehend in eine Transfergesellschaft. Ob das wirklich ein Glücksfall ist oder doch eher ein Trostpflaster, das fragen wir in dieser neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Wenn Werke von großen Autoherstellern zumachen, dann geht da fast immer eine Ära zu Ende. So war es auch Ende des Jahres bei Ford in St. Louis. 55 Jahre wurden dort Ford-Modelle gebaut. Vorbei. Fast 1.500 freigestellte Beschäftigte sind seitdem in einer Transfergesellschaft mit dem Ziel, von dort möglichst direkt eine neue Stelle zu finden, ohne in die Arbeitslosigkeit abzurutschen. Eine Situation, die in der aktuellen Industriekrise vielen bekannt vorkommt oder zumindest droht. Das merkt auch die Betreiberfirma in Speyer, zu der die Transfergesellschaft für die ehemaligen Fordler gehört. Die Nachfrage steigt, wie Wolfgang Brauer berichtet.
In einem unscheinbaren barocken Wohngebäude unweit des Doms ist der Firmensitz von Speyers zweitgrößtem Arbeitgeber, 10K. Doch kaum einer kennt die Firma, obwohl sie zurzeit rund 2.400 Mitarbeiter hat. Der Grund: Die Beschäftigten sind über ganz Deutschland verstreut und haben bis vor kurzem in anderen Firmen gearbeitet. Geschäftsführerin Silvia Kohlberger.
Transfergesellschaften geben in der Restrukturierung Mitarbeitern sehr, sehr viel Sicherheit, weil sie eben ein befristetes Arbeitsverhältnis haben, währenddessen sie sich mit der beruflichen Neuorientierung einfach beschäftigen können. Da ist die Transfergesellschaft einfach ein super Instrument.
Denn freigesetzte Mitarbeiter, die sonst arbeitslos geworden wären, werden erstmal in der Transfergesellschaft weiter beschäftigt, bekommen dort ein Gehalt und werden für einen neuen Beruf fit gemacht. Einer von ihnen ist Holger Michel, 40 Jahre alt, ausgebildeter Werkzeugmechaniker. In der Ford-Fabrik in St. Louis hat er schon gelernt, jetzt muss er sich etwas anderes suchen. So wie 1.400 weitere Fordler ist er seit Dezember in der Transfergesellschaft von 10K, weil der Autokonzern mehrere tausend Arbeitsplätze abgebaut hat.
Ich persönlich habe auch meinen Berater, der einem versucht, gewisse Werkzeuge an Hand zu geben, dass man halt eben mal sieht, wo sind denn deine persönlichen Stärken? Was macht dir denn eigentlich Spaß? Und dann aber auch gleichzeitig mit dir mal analysiert, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Und macht es denn vielleicht auch noch Sinn, noch eine Weiterqualifizierung zu machen?
Nur an 2 oder 3 Tagen im Monat müssen die ehemaligen Ford-Mitarbeiter in der neuen Transfergesellschaft präsent sein. 60 Coaches von 10K beraten die Mitarbeiter individuell und helfen bei der Jobsuche. Auch finanziell lohne sich eine Transfergesellschaft für die Mitarbeiter, rechnet Holger Michel vor.
Sodass die Menschen im Schnitt ungefähr auf das 80-prozentige Netto kommen, was sie auch vorher in ihrer Zeit bei Ford haben. Eher sogar noch ein paar Euro mehr.
Denn zu dem Kurzarbeitergeld der Arbeitsagentur zahlt der ehemalige Arbeitgeber Ford auch noch einen Zuschuss für die Mitarbeiter, die freiwillig in die Transfergesellschaft gewechselt sind. Die Zeit dort dauert in der Regel 12 Monate, für ältere Mitarbeiter, die kurz vor der Rente stehen, bis zu 24 Monate. Und die Chancen aus der Transfergesellschaft heraus sind sehr gut, belegt 10K-Geschäftsführerin Silvia Kohlberger.
Im Schnitt liegen wir etwa bei 87% Zielerreichung. Das heißt, wenn ich entweder einen neuen Job habe, wenn ich in einer Langzeitqualifizierung bin, wenn ich meinen Meister mache, ein Studium, eine Umschulung, eine Ausbildung oder wenn ich in die Selbstständigkeit gehe.
Und diese Quote strebt 10K auch bei Ford an. Insgesamt betreibt die Unternehmensberatung aus Speyer derzeit auch noch 50 andere, allerdings kleinere Transfergesellschaften in ganz Deutschland. Und angesichts der derzeit schlechten Konjunktur und vielen Personalabbauplänen wird die Arbeit so schnell nicht ausgehen, meint die Geschäftsführerin, die zusammen mit ihrem Mann 10K seit rund 10 Jahren betreibt.
Wir gehen davon aus, dass die nächsten 5 Jahre die Nachfrage extrem hoch bleibt.
Die Nachfrage steigt, weil sie woanders sinkt, weil wir tief in einer Industrie- und Standortkrise stecken. Branchen und Konzerne, die jahrzehntelang als sicher galten, bauen Bereiche um und stellen ab. Wie gut das tatsächlich klappt, dass in solchen Fällen Transfergesellschaften eingesetzt werden, die im theoretischen Idealfall Arbeitslosigkeit verhindern, untersucht der Arbeitsmarktforscher Gernot Müge an der Hochschule Darmstadt. Herr Müge, die Idee von Transfergesellschaften klingt viel besser als arbeitslos zu sein. Trotzdem werden Transfergesellschaften den Ruf nicht los, nur Parkplätze der Arbeitsagenturen zu sein. Sie sehen das anders, oder?
Ja, dieser Vorwurf ist bemerkenswert und hält sich wirklich hartnäckig. Unsere Studien zeigen eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist, dass in Transfergesellschaften eine hohe Aktivität herrscht, dass intensive Qualifizierung möglich ist und vor allen Dingen eine hohe Beratungsdichte und enge Begleitung der Beschäftigten erfolgt.
Aber ist da nicht doch auch was dran, dass so eine Transfergesellschaft wie so eine Art Trostpflaster wirkt, also dass die gefrusteten, gekündigten Beschäftigten sozusagen ruhig gestellt werden und nach dieser Verzögerung eben doch die Arbeitslosigkeit kommt? Also so lief es ja zum Beispiel bei Opel in Bochum, das ist so ein Negativbeispiel, wo trotz Transfergesellschaft am Ende fast alle arbeitslos wurden.
Bei Opel in Bochum gab es mehrere Transfergesellschaften über einen sehr, sehr langen Zeitraum des Niedergangs dieses Automobilwerks. Die erste Transfergesellschaft, die war wirklich prominent, aber das ist auch das einzige Beispiel geblieben. Ja, und immer wieder wird Opel zitiert, und zwar die Opel-Transfergesellschaft aus dem Jahr 2005. Wenn man aber in Studien guckt, dann sieht man diese Modelle nicht mehr, ja, sondern das Gegenteil ist der Fall. Transfergesellschaften machen genau etwas anderes, als damals bei Opel passiert ist. Die späteren Transfergesellschaften bei Opel waren anders gelagert. Da war der Sozialplan auch so gestaltet, dass Beschäftigte möglichst lange in der Transfergesellschaft geblieben sind. Aber da kann der Träger der Transfergesellschaft gar nichts hören.
Genau, die Träger von Transfergesellschaften, die wollen ja natürlich auch Geld verdienen, sonst würden sie das nicht machen. Aber die Rechnung geht auf, also dass sich mit Transfergesellschaften einerseits Geld verdienen lässt und trotzdem wirklich geholfen wird.
Ja, das gilt ja für Zahnärzte auch, dass dort Geld verdient wird und ihnen geholfen wird.
Also, das stimmt.
Ja, erstmal kann man so sagen, ich glaube, wenn Sie jetzt so die Menschen sehen, die in Transfergesellschaften arbeiten, die fahren ja nicht alle mit einem Lamborghini durch die Gegend. Also das ist irgendwie ein ganz normales Geschäftsmodell, wo ganz normale Entgelte verdient werden und Gewinne gemacht werden, aber keine Übergewinne. Das Verfahren ist das. Wenn Beschäftigte ihren Job verlieren, dann sind sie erstmal argwöhnisch. Sie haben auch nur wenig Zeit, also sehr, sehr wenig Zeit, sich für oder gegen die Transfergesellschaft zu entscheiden, in einer Phase, in der sie hoch belastet sind, ihren Job verlieren. Und Sie sehen, da hat der Arbeitgeber mit zu tun gehabt, ich muss einen Aufhebungsvertrag unterscheiden, können das nicht überblicken. Und dann entscheiden sie sich in der Regel aus finanziellen Gründen für diesen Eintritt in die Transfergesellschaft. Und dann aber, wenn die Transfergesellschaft die Arbeit aufnimmt, dann lernen sie eben, dass diese Beratung ihnen wirklich nützt und dass es sehr, sehr hochwertig ist. Und am Ende, wenn dieser Transferberatungsprozess zu Ende ist, das ist das, was wir wirklich immer, immer wieder messen, dann sind die Beratenden außerordentlich hoch zufrieden mit dieser Beratungsleistung. Und das ist für uns der zentrale Indikator. Und diese Zufriedenheit hängt, das wissen wir auch, mit der hohen Beratungsdichte zusammen, die Transfergesellschaften leisten können.
Sie sagen ja sogar, dass die Bundesagentur für Arbeit, die ja auch Jobberatung macht, in vielen Fällen von Transfergesellschaften lernen könnte. Was denn zum Beispiel?
Ja, sie könnte lernen, dass der Ansatz des Förderns und Forderns, also Beschäftigte auch gewissermaßen unter Druck zu setzen, mit ihnen eine Zielvereinbarung abzuschließen und ihnen bestimmte Aktivitäten abzufordern, dass das im Falle eines Arbeitsplatzverlustes auch kontraproduktiv ist. Die Beschäftigten stehen unter Druck. Sie haben eine tiefe Zäsur in ihrem Arbeitsleben erfahren. Sie stehen manchmal unter einem Entlastungsschock. Es hat auch gesundheitliche Auswirkungen. Und dann ist es wenig sinnvoll, in dieser Phase, wo ich ohnehin in Schwierigkeiten bin, noch mehr Druck aufzubauen, sie zu zwingen, bestimmte arbeitsmarktliche Aktivitäten aufzunehmen. Besser ist es, eben die Beschäftigten intensiv zu beraten, aber sie als selbstbewusste Menschen wahrzunehmen, die aber auch unterstützungsbedürftig sind.
Also da geht es viel um Augenhöhe und in welcher Rolle man den Jobsuchenden sieht.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also das Menschenbild der Transfergesellschaften ist für die arbeitsmarktpolitische Aufgabe deutlich angemessener als das der Bundesagentur.
Jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Transfergesellschaften, damit sie so gut arbeiten können, wie Sie das beschreiben, sind ja darauf angewiesen, dass es auch freie Stellen gibt, in die sie vermitteln können. Was, wenn es davon langfristig nicht genug gibt? Also durch den Strukturwandel, den wir sehen, durch wachsende Konkurrenz aus dem Ausland oder zum Beispiel auch durch KI. Da kommen doch dann Transfergesellschaften auch an ihre Grenzen, oder?
Eine Transfergesellschaft ist kein Versprechen auf einen festen, unbefristeten Job im Anschluss an die Transfergesellschaft, sondern sie ist in erster Linie ein Versprechen auf eine hochwertige, der Situation angemessene arbeitsmarktliche Beratung. Und natürlich haben Transfergesellschaften mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die im Arbeitsmarkt liegen, die aber auch in der Struktur der Beschäftigten liegen können. Also wenn Sie eine Transfergesellschaft haben und Sie haben vor allen Dingen wenig qualifizierte Menschen im hohen Lebensalter in dieser Gruppe, dann wird die Vermittlung natürlich schwieriger, als wenn Sie junge Menschen haben, die hochqualifiziert sind und in einem Arbeitsmarkt, der aufnahmefähig ist. Aber dennoch wird all diesen Menschen geholfen, also auch die Klärung der Lebenssituation, das Ausloten des Arbeitsmarktes, all das ist Teil der Leistung und wichtig für alle Beschäftigten. Und man weiß eben nicht, ob sich nicht doch eine Lösung findet. Das Vermittlungsgeschäft ist immer hochindividuell. Also für jeden einzelnen Beschäftigten muss eine individuelle Lösung gefunden werden. Und die sind oftmals überraschend. Und insofern gibt es immer auch gute Chancen für Beschäftigte in einem Arbeitsmarkt, der formal erstmal als gering aufnahmefähig erscheint.
Weil zum Beispiel bei einem Arbeitsmarkt, der sich wandelt, in anderen Bereichen neue Jobs entstehen und man dann vielleicht in einen Bereich weiter qualifiziert wird, wo man sich vorher gar nicht gesehen hätte.
Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Die Frage, in welche Richtung es denn dann gehen soll. Also Sie haben jetzt jemanden, einen angelernten Industriehelfer in der Beratung und diese Jobs gibt es in der Region nicht mehr. Dann braucht es eben Zeit herauszufinden, in welche Richtung man denn suchen soll, wie sich der Beschäftigte entwickeln möchte. Also soll es etwas in Dienstleistungsberufe sein, was auch immer es sein soll, ja, im Handwerk oder so. Das braucht auf alle Fälle Ruhe und Zeit in der Beratung, bevor ich dann mit dem ganzen Qualifizierungsprogramm einsteigen kann und die Person eben auch in diesen neuen Beruf entwickeln kann.
Der Arbeitsmarktforscher mit Professur der Sozialwissenschaften an der Hochschule Darmstadt, Gernot Müge, im Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Wer in eine Transfergesellschaft wechselt, unterschreibt typischerweise davor einen Aufhebungsvertrag. Und bei dem Stichwort bleiben wir mal.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Ein Hörer, der anonym bleiben möchte, hat uns eine äußerst unangenehme Situation geschildert, nämlich die. Mein Arbeitgeber hat mich zum Personalgespräch eingeladen. Dort saßen dann noch zwei Personen von der Personalabteilung und mein direkter Vorgesetzter. Dann hieß es, ich hätte so viele Krankheitstage, man wolle daher nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Mir wurde ein Aufhebungsvertrag vorgelegt mit der Bemerkung, wenn ich den nicht unterzeichne, käme die Kündigung. Ich war total in Panik und habe unterschrieben. Oh je. Und jetzt will der Hörer wissen, was er tun soll, beziehungsweise ob er überhaupt noch was tun kann und ob es bei einem Aufhebungsvertrag auch eine Abfindung geben muss. Leider hat Arbeitsrechtlerin Julia Englert in beiden Punkten keine guten Nachrichten.
In diesem Fall können Sie wahrscheinlich nichts mehr tun. Hier ist die Rechtsprechung tatsächlich sehr strikt. Die Gerichte gehen davon aus, dass man nichts einfach so unterschreibt. In dem von Ihnen geschilderten Fall könnte man versuchen, den Aufhebungsvertrag wegen widerrechtlicher Drohung anzufechten. Dazu müssten Sie aber beweisen, dass man Sie unter Druck gesetzt hat und das könnte schwierig werden, da Sie keinen Zeugen auf Ihrer Seite haben. Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung gibt es nicht. Das ist alles Verhandlungssache.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
So, und jetzt kommen wir zur anderen Seite der Medaille. In der folgenden Geschichte geht es nicht um Personalabbau, sondern um Personalmangel. Wir reden ja immer wieder davon, gerade auch hier im Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. In bestimmten Branchen oder auch strukturschwachen Regionen suchen Betriebe verzweifelt nach passenden Fachkräften und setzen darum zunehmend auch auf finanzielle Lockmittel zusätzlich zum Lohn. In Zeiten von steigenden Preisen und Wohnungsmangel kann das noch unentschlossene Bewerber durchaus überzeugen. Klarer Fall von Win-Win also. In den Betrieben in Rheinland-Pfalz, die Wirtschaftsreporter Marcel Fehr besucht hat, offenbar schon.
Rührei zubereiten und Geschirr verteilen. Markas Gekas ist 21 Jahre jung und macht eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Morgens fängt er oft schon um 7 Uhr mit dem Gästefrühstück an, im Hotel Halfenstube in Sennheim an der Mosel. Warum genau hier, das liegt auch daran, dass er sich nie Sorgen um eine Wohnung machen musste. Das Hotel bietet seinen Mitarbeitenden bezahlbare möblierte Apartments an, direkt gegenüber.
Ich muss dann nicht morgens um 5 Uhr aufstehen oder so. Das musste ich früher machen, wenn ich zur Schule gefahren bin. Hier kann ich bis 6.30 Uhr, 40 Uhr schlafen noch und brauche nur 20 Minuten.
Silvia Hees ist die Inhaberin und leitet das Hotel seit 20 Jahren. Die Region bietet zwar viele Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen, aber Einheimische dagegen hätten es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Es kamen dann mehr Mitarbeiter, überwiegend auch aus dem Ausland, und die haben dann keine Zeit, hier hinzukommen und sich noch eine Wohnung zu suchen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch das Haus gegenüber umbauen.
Ohne die hoteleigenen Wohnungen hätte Silvia Hees mittlerweile im Kampf um Fachkräfte kaum mehr eine Chance.
Null. Also es ist ja sowieso schon schwierig, deutsche Mitarbeiter zu finden. Ohne die Wohnungen könnte ich das Haus zumachen, bin ich ehrlich.
Eine Branche, in der man verhältnismäßig gut verdient, ist die IT. Der Softwareentwickler HDP in Alzey bezahlt seinen Mitarbeitenden unter anderem private Versicherung, die betriebliche Altersvorsorge und übernimmt sogar Betreuungskosten, wenn die Kinder unter 2 sind und es keine kostenlosen Kita-Plätze gibt. Nadine Nenninger ist Personalreferentin bei HDP. Sie profitiert von den Zusatzleistungen.
Ich kenne ganz viele in meinem Umfeld, die immer sagen, wow, Kinderbetreuungskosten, du zahlst jetzt nichts für den Kindergarten. Habe ich gemeint, nein, ich zahle nichts für meinen Kindergarten. Je nach Gehaltsstufe können das ja schon 500, 600 Euro im Monat sein.
Die Nachfrage nach IT-Spezialisten ist hoch. Viele Stellen in Rheinland-Pfalz bleiben unbesetzt. Mit der zusätzlichen Unterstützung lockt HDP begehrte Fachkräfte.
Ich begleite ja auch täglich Bewerbergespräche, sitze da aktiv mit drin, und das merkt man dann bei den Bewerbern. Gerade wenn alles aufgezählt wird, was wir alles mit den Mitarbeitern tun, da kriegen die schon auch mal große Augen. Wir haben so den Trend, dass gerade so die Mitarbeiter so zwischen 30 und 40 sich tatsächlich aus diesen Gründen für uns entscheiden.
Auch für Hotel-Azubi Markus Gekas war sowas letztlich ausschlaggebend. Für sein Zimmer gegenüber zahlt er gut 300 Euro warm. 600 Euro bleiben ihm dann noch zum Leben. Nicht viel, aber ohne diese Unterstützung des Arbeitgebers wäre es deutlich weniger.
Ich habe schon gehört von meinen Kollegen oder anderen, die jetzt nicht hier wohnen, die zahlen schon mal das Doppelte oder das Dreifache. Also ich bin schon zufrieden damit.
Der 21-Jährige möchte noch ein paar Jahre an der Mosel bleiben und sich dann selbstständig machen. Für die Starthilfe während seiner Ausbildung wird er aber immer dankbar sein.
Wenn euch diese Widersprüchlichkeit auf dem Arbeitsmarkt verwirrt, interessiert, euch die Frage umtreibt, warum man das nicht besser hinkriegt, den Personalabbau hier und den Mangel da, dann empfehle ich euch die Podcast-Folge von Plus Minus mit der Titelfrage: Fehlen uns wirklich noch Fachkräfte? Oder liegt das eigentliche Problem ganz woanders, in der Ineffizienz zum Beispiel? Spannende Fragen werden beantwortet im Plus-Minus-Podcast, zu finden zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dort gibt's natürlich auch von uns bald die nächste Folge, immer samstags, zu allem, was im Job bewegt. Für heute war's das. Ich bin Laura Koppenhöfer und sag tschüss.
SWR 1 Arbeitsplatz.